D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Mit Tom Westerholt am Mikrofon einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Ich warne euch vor, haltet vielleicht ein klein bisschen Abstand zum Radio. Ich habe letzte Woche flach gelegen mit einer fetten Erkältung. Ich möchte nicht am Ende schuld sein, wenn ihr euch noch bei mir ansteckt. Also kleinen Sicherheitsabstand zum Radio. Dann sollte das funktionieren. Dann können wir auch gemeinsam ins Kino gehen heute Abend. Setzen uns vielleicht einfach ein paar Reihen voneinander entfernt, um auch jede Ansteckungsgefahr ausschließen zu können. Neue Filme diese Woche, in die wollen wir in den nächsten gut 55 Minuten gemeinsam mal reinschauen. Unter anderem The Drop ist ein neuer Mafia-Thriller mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Spannende Geschichte, geht um eine Kneipe, eine amerikanische Kneipe, die von der Mafia benutzt wird als Geldzwischenlager, wo also Mafia-Geld gewaschen wird. Unheimlich spannend gemacht, hat mir sehr gut gefallen, der Film. Dann schauen wir auf jeden Fall in den Neustart am kommenden Donnerstag übermorgen. Dritte Person. Allein schon deshalb, weil es seit gefühlt 1500 Jahren der erste Film mit Liam Neeson zu sein scheint, indem er mal keinen rachsüchtigen Rächer spielt und wild um sich ballert, ist stattdessen eine Beziehungsgeschichte, die parallel in drei ganz unterschiedlichen Episoden spielt. Hat mir auch gut gefallen. Und wir schauen in den deutschen Film Alles ist Liebe heute Abend aus einem ganz einfachen Grund. Christian Ulmen ist unser Gast. Christian Ulmen ist einer der vielen prominenten deutschen Schauspieler in diesem Film, der so ein bisschen einen auf tatsächlich Liebe macht. Den Klassiker, viele von euch werden den Film kennen. Dieser hier mutet so ein bisschen an wie eine deutsche Version davon. Auch da gucken wir rein, wie gesagt, weil Christian Ulmen heute Abend unser Gast in der Sendung ist. Dazu gibt's Inga Hinnenkamp mit den Filmnews. Also wir haben eine Menge vor bis 21 Uhr. Schön, dass ihr da seid.
Schon toll, wie viele Freunde und Verwandte wir haben. Ne?
Du hast viele.
Die meinen sind auch die deinen.
So hört sich das an im Film Alles ist Liebe, wenn Christian Ulmen und Friedrich Mücke ein schwules Liebespaar spielen. Die beiden sind zwei von vielen deutschen Schauspielern, die in dieser Mischmasch-Beziehungskomödie miteinander spielen. Nora Tschirner ist mit dabei, Tom Beck spielt auch mit, Wotan Wilke-Möhring, Fari Yardim, nur um euch mal ein Gefühl davon zu geben, in welche Richtung das geht. Worum geht es zuallererst vielleicht in Alles ist Liebe? Es ist eine Geschichte, die kurz vor Weihnachten spielt, deswegen kommt das Ding auch jetzt in die Kinos. Und alle Beteiligten haben eigentlich so Ärger mit ihren diversen Liebesgeschichten. Gerade eben haben wir schon gehört, Viktor und Klaus, das sind die beiden Schwulen, die eigentlich heiraten wollen, aber einer von beiden ist sich auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich richtig ist. Es gibt Verflossene, die sich zurück wollen. Es gibt frisch Verliebte, die aber nicht den kriegen, den sie eigentlich haben wollen. Und das spielt parallel alles in so einem vorweihnachtlichen Ambiente. Beziehungsgeschichten, Familiengeschichten. Ich habe eben schon eingangs der Sendung gesagt, das alles wirkt so ein bisschen wie eine deutsche Adaption des Klassikers Tatsächlich Liebe, den viele von euch sicherlich kennen werden, allein schon, weil er auch jedes Jahr wieder im Vorweihnachtsprogramm irgendwann mal im Fernsehen läuft. Bin mir sicher, das wird auch jetzt im Dezember noch mehrfach auf diversen Sendern der Fall sein. Wir gucken jetzt, wie gesagt, auf die deutsche Version, diese deutsche Adaption, kann man sagen, zusammen mit Christian Ulmen, der leider zwar heute Abend nicht live in der Sendung da sein kann, den ich aber treffen konnte, um mit ihm über diesen Film zu reden. Und, ich habe es eben schon kurz gesagt, vor allem auch, um mit ihm über Nora Tschirner zu reden, die in diesem Film nicht nur mitspielt, sondern die seine Schwester spielt. Also Nora und Christian in der gefühlt 150. Produktion, die sie miteinander gemacht haben in diesem Film. Eine Frau, die er, hat mir Christian aber gleich eingangs gesagt, ja eigentlich überhaupt gar nicht kennt.
Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nur aus dem Fernsehen. Ich fand es immer wahnsinnig anstrengend, diese Berliner Kotterschnauze, da kann ich gar nicht mit. Und habe sie aber getroffen und sie ist ja ein ganz zurückhaltendes junges Mädchen, habe ich jetzt erfahren.
Aber ich glaube, Geschwister wart ihr noch nicht bisher, oder?
Nora Tschirner und ich?
Ja.
Zumindest nicht auf der Leinwand. Im Geiste sind wir natürlich wie Zwillinge, wie eineiige Zwillinge. Aber das stimmt, wir haben viele Liebespaare schon gespielt.
Ja.
Wir haben alles schon durch eigentlich. Und jetzt zum ersten Mal ein Geschwisterpaar.
Der Cast an sich ist ja riesengroß.
Riesengroßer Cast.
Du zusammen mit Friedrich Mücke als schwules Paar ist, glaube ich, mal abgesehen von der Geschwistersituation mit Nora, noch was Neues gewesen.
Nee, habe ich auch gedacht. Und dann erinnerte ich mich aber, dass ich mal mit Thomas Worsch zusammen für ein RTL-Format ewig her, lief auch nur ein einziges Mal, für so einen versteckte Kameraeinspieler auf einer Parkbank mich geknutscht habe. Mit ihm. Das war so, dass wir Leute geärgert haben. Wir saßen auf dieser Parkbank und haben zu Hause angerufen und unseren Ehefrauen erzählt, wir kommen ein bisschen später, wir müssten noch hart arbeiten. Und uns dann sozusagen Arm in Arm, eng verschlungen, geküsst, um den Leuten auf der Parkbank das Gefühl zu geben, wir haben unsere Frauen verarscht und eigentlich wollen wir jetzt nur miteinander hier abhängen. Das war meine erste Rolle als schwuler Freund. Ja, sonst habe ich, also zumindest nicht in dieser real anmutenden, expliziten Version habe ich das noch nie gespielt.
Lass uns mal da in dem schönen Klischee bleiben. ist das einfacher, so eine Rolle anzunehmen, wenn man weiß, das wird jetzt so ein, sagen wir mal, eher netter Familienfilm und man kann sich ausmalen, wie die Darstellung dieses Paares sein wird, als wenn man weiß, man hat jetzt ein Buch vorlegen für vielleicht ein Drama, für was echt Härteres und da dann ein schwules Paar zu spielen.
Nein, ich nehme mir auch Komödien immer ernst, so blöd das klingt. Ne? Das ist ja nicht so, dass man nur, weil es hinterher witzig sein soll, im Endprodukt da hingeht und denkt, da lachen wir die ganze Zeit und rocken das so runter, sondern du musst ja auch eine komische Figur ernst nehmen. Und ich glaube, das ist in der Vorbereitung kein Unterschied, ob ich jetzt für eine Art Brokeback Mountain-Ding einen Schwulen gespielt hätte oder für diese Komödie. Ne? Glaube ich nicht. Ich habe die Figur ernst genommen.
Man bereitet sich ja manchmal auf so ein Interview auch vor, wenn man dann dahin geht. Also jetzt meine ich mich und nicht dich. Du musst ihn nicht vorbereiten, ich schon. Und dann denkt man so, man denkt so über den Typen nach, den man dann trifft. Und bei dir ist immer, da ist so eine Daseinsfrage, was bist du eigentlich? Weil du so viel machst, weil du bist Schauspieler, du bist Regisseur, du bist Produzent, du bist Autor, du bist Moderator, du bist Kleinkünstler, aber du brauchst dieses Tanzen auf allen Hochzeiten, oder?
Also es fühlt sich für mich überhaupt nicht so an. Das sind ja alles nur Worte, ne? Das ist ja, letztlich könnte man ja auch den Schauspieler so, dafür gibt es halt den Sammelbegriff Schauspieler für, da können wir auch sagen, du bist Textlerner, du bist Mime, du bist Darsteller von Liebe und Darsteller von Leid. Also ich meine, da kannst du ja auch alles sozusagen aufdröseln, in was diesen Job ausmacht. Mhm. Und ich finde, es ist das Gleiche, ob ich jetzt eine Serie produziere, was so hochtrabend klingt, aber ob man sich einfach mit Leuten zusammentut und sich eine Serie ausdenkt, also eine Webserie, wie jetzt für den BR Mann-Frau, und das mit Lust macht, da stellt man ja was her. Das ist kreative Arbeit. Am Ende ist eine Serie dabei rausgekommen. Oder ob man das in der Position Schauspieler macht, was im Grunde dasselbe Teamwork ist, dieselbe Vorbereitung ist und dieselbe Lust. Mhm. Nämlich, dass hinterher eine Geschichte in Bewegtbild erzählt wurde. So. Das ist eigentlich alles dasselbe. Aber ich will ja nicht zwischen zwei Filmprojekten, dafür gehen ja dann oft 3 Monate, nur rumhängen. Sondern
das ist der Punkt.
Ja.
Weil es gibt ja die Kollegen durchaus, die sagen, ne, also wenn ich im Jahr, weiß ich nicht, irgendwie 2 oder 3 Filme drehe, da kann man ja ab einer gewissen Erfolgsebene, die man erreicht hat, kann man ja durchaus von leben. Nagt man ja nicht zwingend am Hungertuch. Und dann könnte man sich ja auch hinsetzen in seinem Haus am See, die Füße hochlegen irgendwie und 15 gute Bücher lesen, bis 3 Monate später, wie du sagst, vielleicht das nächste Projekt anfängt. Aber da würdest du dich dann zu Tode langweilen.
Ich mache wahrscheinlich ganz viel falsch. Aber ja, ich brauche es als Ausgleich. Also Schauspielerei macht total Spaß und so, aber es hat ja auch alles immer so, um meine Floskel zu vermeiden, eine Kehrseite. Mhm. Und die Kehrseite der Schauspielerei ist, dass es mir irgendwann, und das ist halt mein Ding, mir ist es irgendwann zu eindimensional. Ne?
Ja.
Also du bist ja letztlich ein weisungsgebundener Angestellter.
Exakt.
Der einen Text kriegt.
Du musst machen was anderes sagen.
Na klar, du musst machen was anderes sagen. Und dann nach so einer Drehzeit als sozusagen jemand, der als Stürmer gesetzt ist vorne oder auch im Mittelfeld auf den Trainer gehört hat, selber Trainer sein oder sogar Manager eines Vereins, das mag ich als Ausgleich unglaublich gern. Und ich kann dann auch viel besser annehmen, wenn mir eine Regieanweisung gibt. Mhm. Weil ich sozusagen nicht in mir das Gefühl habe, ich will aber was selbst entscheiden, das kann ich woanders. Ne? Und ich bin dadurch, dass ich sozusagen auch Sachen hinter der Kamera mache, auch als Schauspieler viel umgänglicher geworden. Wirklich, weil ich einfach mir auch was sagen lasse, weil ich es vollkommen okay finde, dann als Teamplayer von einem Regisseur gesagt zu bekommen, nee, sprich mal rückwärts oder so. So, der auch den Überblick hat.
Ja. Kennst du das Gefühl von zu viel oder hast du das gar nicht?
Doch. Habe ich ziemlich oft, weil man ja ganz oft gibt es ja so Phasen, das liegt auch an so einem Sicherheitsdenken bei mir, dass ich denke, ich muss mir eigentlich das nächste Jahr ist noch vollkommen leer. Ich gehe pleite oder ich kann die Kinder nicht mehr ernähren. Ich muss jetzt ganz viele Projekte akquirieren. Und dann ist das Jahr nachher aber viel zu voll.
Ja.
So, weil ja immer wieder, man ja auch immer wieder mitbedenken muss, es gibt auch Projekte, die wegbrechen, dann klappt hier eine Förderung nicht oder dann geht das nicht. Dann, wenn man in dem Fall dann Pech hat, klappt alles, was man sich so fürs nächste Jahr angelagert hat.
Verdammt! Ja, schon wieder klappt alles.
Ja gut, es klappt auch oft Sachen nicht, aber dann passiert es eben, dass so ein Jahr echt voll ist und dann hat man das Gefühl von, das ist jetzt ein bisschen viel.
Aha, sieh mal einer an, also auch Christian Ulmen wird's irgendwann dann mal ein bisschen viel. Was er dann macht, wenn es ein bisschen viel wird, das verrät er uns gleich in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Christian Ulmen ist unser Gast heute Abend in Eine Stunde Film. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen, das Gespräch aufgezeichnet. Und gerade als er anfangen wollte, sich beinahe selbst ein kleines bisschen leid zu tun, weil er ja schon mittlerweile wahnsinnig viel zu tun hat, als Schauspieler, Produzent, Autor, Moderator und was er sonst noch alles macht, da hat er dann aber doch wieder ein bisschen zurückgerudert und gesagt, naja, also mal ganz im Ernst, so furchtbar stressig ist mein Leben jetzt auch nicht.
Ja, gut, das ist ja auch letztlich so ein Filmdreh. Da hängst du ja, ohne das jetzt wirklich kleinreden zu wollen, aber was den Stressfaktor betrifft, ist es dann stressig, wenn so ein Drehtag 16 Stunden dauert. Aber eigentlich hängst du ja die meiste Zeit im Wohnwagen entspannt und wartest, bis sie eingeläutet haben und liest dabei tatsächlich ein Buch und gehst dann ans Set und spielst eine Rolle, was du ja bestenfalls auch noch gerne tust und gehst dann wieder ein Stündchen in deinen Wohnwagen und schläfst. Und dann gehst du, also es ist jetzt nicht so unfassbar stressig, es ist eher so ein Stress im Kopf, dass man irgendwie weiß, jetzt ist der Dreh vorbei und dann geht das los, so. Aber es ist jetzt so im Alltag, im Arbeitsalltag, ist es nicht wirklich richtig unerträglicher Stress.
Das ist ein sehr unangenehmer Beruf, den ihr da habt.
Wahnsinn, oder? Ja.
Es hat in den letzten Jahren, das ist eine deiner Baustellen, relativ viele, zumindest gefühlt, relativ viele neue Tatorte gegeben, relativ viele neue Tatort-Teams, so auf die letzten Jahre gerechnet. Ulrich Tukur, der neu dazugekommen ist, dann natürlich Till Schweiger zusammen mit Farid Yardim da im Norden. Mhm. Und viele dieser neuen Tatorte, die es gegeben hat, auch Frankfurt ist auch was neu, sind sehr diskutiert worden, weil dieses Tatort-Publikum ja, sagen wir mal, ein sehr eingeschworenes ist. Euer Tatort ist, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich nur abgefeiert worden. Was glaubst du, woran das liegt? Ist das diese Nora-Christian-Chemie? Habt ihr besonders guten Autor gehabt? Ihr macht jetzt ja auch gerade weiter mit dem nächsten Tatort. Wie hast du diesen Tatort-Einstieg erlebt?
Ach, ich war auch überrascht, dass das so gut gefunden wurde. Ich bin eigentlich immer gewohnt, dass bei mir die Sachen dann so 50-50-mäßig, also die Hälfte findet es scheiße und die anderen finden es gut. Und dass es hier mal so über 50% Zustimmung gab, war ich in der Form so kaum gewohnt. Ne? Das hat mich überrascht und natürlich auch gefreut. Woran es liegt, weiß ich nicht, weil ich ja eigentlich immer Sachen, auch die sozusagen kritisiert werden, dann irgendwie gut finde. Also ich finde auch ganz viele Sachen, die misslungen oder wo man sagt, die hätten wir mal besser machen müssen. Aber warum, was in so einem Zuschauer vorgeht, wenn er was ablehnt oder was gut findet, das kann ich nicht ergründen. Das, wenn ich das könnte, wäre das alles so viel einfacher. Ich finde das immer wieder faszinierend. Sachen, wo ich denke, das klappt nie, funktionieren und andere, von denen ich überzeugt bin, die brechen so weg. Ich kann diesen Zuschauerschwarm 0,0 einschätzen.
Ich fand es ganz interessant damals, dass viele gesagt haben, Christian Ulm und Nora Tschinner machen das genau richtig. Die machen einen neuen Tatort und sagen von vornherein, wir machen davon einen im Jahr.
Genau.
Und das mehr machen wir nicht. Ja. Weil wenn es dann scheiße ist, ja, weißt du, dann kriegt man nicht zwei oder dreimal im Jahr auf die Fresse. So.
Genau so ist es gedacht.
Ja. Das ist wahrscheinlich aber einfach der Tatsache geschuldet, dass ihr beide gesagt habt, wir haben so viele andere Dinge, wir schaffen einfach nur einen im Jahr. Oder warum ist das von vornherein so ausgelegt?
Kommt viel zusammen. Einmal tatsächlich dieser unglaubliche Luxus, sich das offen zu halten, also zu sagen, wir können auch andere Sachen machen, wir müssen jetzt nicht drei Dinger im Jahr drehen, sondern nur einen und wir gucken auch mal, ob es uns noch Spaß macht. Und zum anderen ist es auch ARD-interne Finanzierungsgeschichte. Das ist ja ein Sondertatort. Exakt. Der ist sozusagen nicht, ich weiß nicht, wie das da funktioniert, aber der muss sozusagen jedes Mal neu akquiriert werden, auch budgetär. Und darum ist auf ARD-Seite auch erstmal so, wir entscheiden von Jahr zu Jahr. So, und das kommt so zusammen und da ergänzt sich das gut. Wäre ja furchtbar, wenn ich jedes Mal zittern müsste, hoffentlich dürfen wir wieder einen machen und so, sondern ja. Ich mag, dass das so entspannt ist dass wir es so lange machen, wie wir Lust drauf haben.
In Amerika hat sich das in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt, dass dieses stiefmütterliche Fernsehen, was auch so die Serien angeht, wahnsinnig an Stellenwert gewonnen hat. Es gibt unglaublich gute Serien, ja. Hochwertig produzierte Serien, egal ob Game of Thrones, Breaking Bad war natürlich irgendwie maßgebend daran beteiligt. Bei uns wird das Fernsehen immer noch relativ stiefmütterlich behandelt.
Also ich habe das, ist aber nur ein Gefühl und das stimmt ja meistens nicht, mein Gefühl, weil das immer nie mit dem zu tun hat, was der sogenannte Schwarm findet, aber ich habe das Gefühl, dass Serie gar nicht mehr als Fernsehen wahrgenommen wird, sondern Serie ist wie ein eigenes Genre, das losgelöst vom Medium, weil man es eben online runterladen kann, ja. Weil man es sich streamen kann oder eben auch im Fernsehen gucken kann. Das ist nicht mehr Fernsehen, sondern das ist wie der Vergleich, kann man dann mit einer Novelle vergleichen oder was weiß ich. Ne? Darum habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es da noch Vorbehalte gibt bei deutschen Zuschauern, dass sie irgendwie sagen, Fernsehen, also ich glaube, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch hochwertige Fernsehproduktionen, die überall gelobt werden, die dann in der ARD laufen, ob das, weiß ich nicht, im ZDF liegt, unsere Mütter, unsere Väter, weiß ich ja, muss ich zugeben, nie gesehen habe, wo alle sagen, Wahnsinn, das ist toll. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da das Fernsehen auch als Qualitätsproduzent beim Zuschauer akzeptiert wird. Ich erlebe es bei mir, dass wenn ich selber, die Tür ist irgendwie interessant, oder?
Die Tür macht ja, die macht Geräusche.
Hallo.
Eine Geräuschetür. Ja,
wir machen gerade eine Radiosendung.
Das ist Loriot gerade,
oder? Das ist bei dem Kino, jemand ganz langsam eine Tüte aufmacht, weil ich glaube, dann will und dadurch aber über einen viel längeren Zeitraum leise nervt. Wo waren wir stehen geblieben? Serie. Wenn ich abends beim Einschlafen nochmal so seppe und dann bleibe ich irgendwo hin, läuft Dr. House, irgendeine Folge, die ich vielleicht schon mal gesehen habe, weil es eben erst Staffel 3 ist und runtergeladen haben wir schon Staffel 8 oder so.
Ja.
Bleibe ich aber trotzdem hängen, weil ich zum Einschlafen das einfach nochmal gerne gucke. Also ich glaube, das Fernsehgucken ist dann nicht mehr, ich muss mich um Viertel nach 8 hinsetzen, da läuft eine neue Folge, sondern die habe ich mir schon runtergeladen, sondern das ist eher so ein Berieselungsding, so ein Zeitvertreibding. Leute gucken ja auch nicht DSDS oder so, weil sie das zwingend sehen müssen, sondern weil sie dabei bügeln oder die Seele baumeln lassen. Ja, und ich glaube, das wird sozusagen immer bleiben. Fernsehen als ich mach mal an, dann ist es nicht so leise im Zimmer.
Ja.
Und ich gucke was, aber es ist ja schon, also für mich schon lange nicht mehr, außer wenn Fußball läuft oder so, etwas, was ich zu einer bestimmten Uhrzeit mache, um das Neueste vom Neuesten. Das lade ich mir runter, das kaufe ich mir, das sehe ich im Kino. Und Fernsehen ist dann sozusagen ein Berieselungs-Zweitverwertungsteil, was da irgendwie rumläuft. Und das wird aber auch, hat ja auch so eine Berechtigung und wird so auch immer weiter existieren.
Christian Ulmen, Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor, Moderator, Entertainer, Dachdecker, Hebamme und Analyst haben wir gerade.
Das ist richtig. Ich bin eigentlich ein ganz großer Analyst.
Wie geht's weiter bei dir? Was sind ein Tatort steht an? Freuen wir uns jetzt schon drauf?
Ja, Tatort kommt am 1. Januar kommt der neue Tatort mit der Norma Tschirner. Und dann kommt irgendwann Becks letzte Reise. Ich weiß gar nicht genau wann, im Laufe des Jahres.
Freuen wir uns drauf, sind wir gespannt.
Vielen Dank.
Danke, Christian Ulmen.
Ich habe zu danken.
Also, Alles ist Liebe, ab kommenden Donnerstag, übermorgen neu für euch im Kino mit Christian Ulmen und Nora Tschirner und Wotan Wilke-Möhring und Fahri Yardim und Friedrich Mücke und Heike Makatsch. Also alles, was man sozusagen aus Deutschland an aktuell Schauspielern kennt, ist in diesem Film miteinander versammelt. Wenn euch das nicht stört, dass der doch so ein bisschen die Anmutung, ja, eines eher klassischen Fernsehfilms hat. Wenn ihr mit Kitsch umgehen könnt und sowas vielleicht in der Vorweihnachtszeit genau das Richtige für euch ist, dann könnt ihr da am Donnerstag reingehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Verstehst du, in Brooklyn wechselt Geld die ganze Nacht lang den Besitzer. Es ist nur keins, das man schnell mal auf die Bank bringen kann. Aber das ganze Geld muss ja irgendwo landen. Sowas nennt man dann eine Dropbar. Eine beliebige Kneipe, die jede Nacht von den Bossen zum Safe für die ganze Stadt erklärt wird. Und dann sagen die dir, du sollst nächste Woche die Dropper sein. Oder vielleicht erst nächstes Jahr. Die Sache ist die, du weißt es nie. In der Zwischenzeit mache ich einfach die Bar und warte.
Mit der Szene wollte ich euch ein bisschen in Stimmung bringen für den Mafia-Thriller The Drop. Ab übermorgen neu im Kino. Diese Bar, von der die Rede ist, befindet sich in Brooklyn, in einer Ecke, die immer so ein bisschen schmuddelig ist. Also so eine klassische amerikanische New Yorker-Brooklyner Eckkneipe, wie man die sich so vorstellt. Und der Barkeeper Bob Saginowski, gespielt von Tom Hardy, das ist der Typ, der uns hier quasi seine Geschichte erzählt, der also immer auf der Hut sein muss, weil er weiß, die Mafia nutzt diverse Bars für die Geldwäsche und immer wieder mal ist auch seine Bar dran, er weiß nur nie genau wann. Sie haben ihm einen wahnsinnig coolen Typ zur Seite gestellt, nämlich seinen Cousin Marv, dem die Bar eigentlich gehört, für den er arbeitet, und das ist, die Fans freut das natürlich ganz besonders, das ist einfach nochmal James Gandolfini, der leider viel zu früh verstorben ist, der hier nochmal zu sehen ist in einer tollen Rolle. Also die beiden zusammen, James Gandolfini und Tom Hardy, die diese spezielle Kneipe zusammen am Laufen halten, die auch hin und wieder mal von der Mafia als Drop-Bar benutzt wird. Und klar ist auch, die beiden machen zwar die Bar zusammen, aber die beiden sind längst nicht immer einer Meinung.
Wenn ich irgendwo reinkam, haben die Leute sich aufgerichtet. Sie haben sich aufgesetzt, zu mir aufgesehen. Was hast du je gehabt? Und der scheiß Barhocker, an den du die alte Schnäpfe gesetzt hast. Das war mein Hocker. Und niemand hat sich auf den Hocker gesetzt, weil es Cousin Marvs Hocker war. Und das hat was bedeutet. Das hat was bedeutet.
Eigentlich nicht. Niemals.
Die beiden miteinander, ganz tolles Filmpaar hier als Cousins, die, wie gesagt, diese schäbige Kneipe miteinander haben, und vor allem James Gandolfini, das wissen die meisten von euch, der ja berühmt geworden ist über die vielen Staffeln der Erfolgsserie Die Sopranos, dass der hier nochmal in so einem Mafia-Milieu-Film zu sehen ist, das passt natürlich einfach wie Arsch auf Eimer ganz großartig zusammen. Das Problem, was sich jetzt nun für Marv und Bob irgendwann darstellt, ist einfach, dass ihre Kneipe überfallen wird, und zwar rein zufällig. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Mafia-Geld in ihrer Bar gelagert wird. Ihr könnt euch vorstellen, dass das keine besonders glückliche Fügung des Schicksals für die beiden darstellt, denn jetzt sind sie selbst mit einem Mal gefordert, irgendwie rauszukriegen, wer sie da überfallen hat, und die Kohle zu beschaffen, bevor die Mafia-Bosse richtig stinkig werden. Denn wenn die eins nicht leiden können, dann ist es, wenn ihr Geld auf welche Art auch immer irgendwie abhanden kommt. Und es dauert nicht besonders lange, bis die beiden in Form von, ja, liebevoll am Zaun angebrachten Hinweisen so ein bisschen auf den Trichter gebracht werden, was ihnen blühen könnte, wenn sie die Kohle nicht zurückholen.
Was?
Das solltest du dir ansehen, Marv.
Nein, sollte ich nicht. Ich brauche gar nichts zu tun. Ich werde einfach hier stehen. Ich werde einfach genau hier stehen bleiben.
Nein, das solltest du dir wirklich ansehen.
Logischerweise werde ich euch nicht verraten, was da in dieser Tüte war, die da am Zaun befestigt worden ist im Hinterhof der Kneipe, denn das möchtet ihr gar nicht wissen. Und wenn doch, dann müsst ihr in den Film gehen. Sehr schön düster inszeniert. Es gibt ein paar Szenen im Film, wo ich denke, ja Leute, komm, das ist jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu auffällig. Das sind so Szenen, in denen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so absichtlich wenig geredet wird und so absichtlich bedeutungsschwanger geguckt wird und so absichtliche Kunstpausen eingesetzt werden, um eine Spannung nochmal zu erhöhen, die aber sowieso schon da ist. Da gibt's so ein paar Szenen, wo ich beim Angucken dachte, ja komm Leute, kann man auch ein bisschen knackiger erzählen an dieser Stelle vielleicht. Man muss es nicht so elend in die Länge ziehen, die Spannung hält sich auch so ganz gut. Ansonsten ist es wirklich toller Mafia-Film, tolles Milieu, gar nicht mal so die Richtung Der Pate beispielsweise oder andere Klassiker, sondern wirklich moderne Mafia. The Drop, ab übermorgen für euch im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es ist Dienstagabend, ihr hört D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und hier ist Inga Hinnenkamp mit den Filmnews.
D-Radio Wissen. Eine Stunde
Film. Klappe halten Star Wars-Fans. Also gut, nicht alle, aber zumindest die, die sich völlig im Ton vergriffen hatten. Kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zur heiß ersehnten Star Wars Episode 7 hatten sich einige sogenannte Fans ernsthaft über John Boyega mokiert. Der farbige Schauspieler ist im Trailer nämlich als Stormtrooper zu sehen. Und genau das, also ein Schwarzer als Sturmtruppler, war für einige dieser nochmals sogenannten Fans zu viel. Was macht John Boyega? Meldet sich mit dem wohl coolstmöglichen Statement im Internet zu Wort. Extrem kurz und extrem bündig. Boyega wörtlich: Get used to it. Also gewöhnt euch einfach dran. Da freuen wir uns doch gleich nochmal doppelt so doll auf John Boyega und seine Rolle im Film. Der diskutierte Trailer wurde in der kurzen Zeit seit Erscheinen schon über 40 Millionen Mal abgerufen. Rekordverdächtig. Nüchternes Karriereende? Wenn sich Skandalregisseur Lars von Trier zu Wort meldet, kommt nicht selten skurriles Zeug dabei heraus. Wie ernst zu nehmen ist also, was er jetzt bekannt gegeben hat? Nach seinem gerade erfolgten Alkoholentzug sei er sich nicht mehr sicher, ob er nüchtern überhaupt noch weitere Filme machen könne, sagte von Trier der dänischen Zeitung Politiken. Der Alkohol habe in seiner Karriere als Filmemacher immer eine große Rolle gespielt. Er habe bei den meisten seiner Filme etwa eine Flasche Wodka und diverse Pillen konsumiert. Pro Tag. Nymphomaniac sei der erste Film gewesen, den er trocken geschrieben habe. Und man würde ja schließlich sehen, so Lars von Trier, wie schwer ihm das gefallen sei. Getreu dem alten dänischen Motto, nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Bibel geht in Serie. Noah, Son of God oder demnächst Exodus. 2014 war ein biblisches Kinojahr. Damit aber nicht genug. Mit AD, einer Adaption, die an den Film Babylon AD erinnert, geht die Bibel demnächst in Serie. US-Fernsehsender NBC hatte eine erste Staffel à 12 Folgen in Auftrag gegeben, die nun pünktlich zu Ostern im US-Fernsehen starten soll. Thema sind die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe des Neuen Testaments, die mit Jesu Kreuzigung und Auferstehung beginnen und anschließend die Jahrzehnte danach beleuchten sollen. Ein erster Trailer zu AD ist jetzt draußen. Wann die Bibelserie den Weg in unsere Fernseher- oder Downloadportale finden soll, ist im Moment noch nicht bekannt. Film verboten. Am 1. Oktober lief in der ARD der Film Die Auserwählten mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle. Ein Film, der die bekannt gewordene Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule thematisiert. Danach erschien der Film auch schon als DVD, wurde aber jetzt vom Landgericht Hamburg verboten. Ein ehemals an der Schule missbrauchter Schüler hatte sich bzw. seine Person in dem Film wiederzuerkennen geglaubt und auf Verletzung der Persönlichkeitsrechte geklagt. Das Gericht gab ihm nun Recht, auch wenn das Urteil rechtlich spät kommt. Da die DVD bereits im Verkauf war, ist nur jede weitere Ausstrahlung und öffentliche Aufführung verboten. Und selbst dagegen können der zuständige Sender WDR und die Produktionsfirma noch Widerspruch einlegen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und mit dem dritten Film, der übermorgen startet, den ich mit euch besprechen möchte, mit dem schließt sich ein bisschen der Kreis vom Beginn der Sendung, als wir über Alles ist Liebe gesprochen haben. Diese ja etwas deutsche Version des Films Tatsächlich Liebe, also dieser Episodengeschichte, die kurz vor Weihnachten spielt, wo ganz unterschiedlichste Paare irgendwie versuchen, ihre Beziehungen oder ihre Familien wieder auf die Reihe zu kriegen. Und jetzt der dritte Film, in dem wir schauen, der heißt Dritte Person. Da ist es auch wieder ein Episodenfilm, wenn auch gleich diese drei Episoden, mit denen wir es hier zu tun haben, zumindest eingangs des Films ganz strikt voneinander getrennt sind. Eine Episode spielt in New York, handelt von der mittlerweile sehr erfolglosen Soap-Darstellerin Julia, gespielt von Mila Kunis und ihrem Ex-Ehemann Rick, den spielt James Franco. Die beiden haben ein gemeinsames Kind und seit einiger Zeit einen ziemlich bösen Sorgerechtsstreit miteinander laufen. Nicht der Vater hat sich die berühmten Verfehlungen geleistet, der hat nämlich das Sorgerecht, sondern die Mutter Julia ist es, die in der Vergangenheit sich einige Böcke geleistet hat, die selbst mit Hilfe ihrer Anwältin ganz offenbar nicht mehr so einfach wieder gerade zu rücken sind.
Beim Lügendetektortest sind Sie durchgefallen.
Ich war doch diejenige, die diesen Test wollte.
Das war aber keine gute Idee, das habe ich gleich gesagt.
Sie müssen doch verstehen.
Nein, das ist völlig egal, es spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir den Richter davon überzeugen, dass Sie stabil genug sind, um wieder Besuchsrecht zu erlangen.
Ach echt, wozu die Eile? Es sind doch erst 12 Monate.
Naja, Sie haben selbst wenig dazu beigetragen. Haben Sie einen Job?
Ich hatte ein 30 Jobs.
Einen für länger als eine Woche.
Also Story Nummer 1 spielt in New York und handelt von einem Paar, das sich mal geliebt hat, das aber nun durch den Sorgerechtsstreit um das gemeinsame Kind mittlerweile böse miteinander verfeindet ist. Viele tausend Kilometer weiter in Rom sehen wir den sehr zwielichtigen Geschäftsmann Scott, den spielt Adrian Brody. Das ist so ein Typ, der für Modehäuser Designs anderer Designer so geschickt kopiert, dass man ihm möglichst nichts nachweisen kann und er immer damit irgendwie durchkommt. Spielt und Adrian Brody spielt diesen Typen auch wirklich sehr, sehr ekelhaft schmierig. Der hat sich gerade Monica angelacht, eine wunderschöne Italienerin, die er einlullt und von der er sich die ganz große Liebe erhofft. Also mit einem Mal soll das die Frau sein, nach der er sein Leben lang gesucht hat. Da mag ich gar nicht mehr drüber erzählen, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, weil die sehr, sehr skurril wird. Und die dritte Geschichte, da machen wir den Sprung von Rom nach Paris, die handelt von einem Schriftsteller, Pulitzer-Preis gekrönt. Ein wirklich großartiger Schriftsteller, Michael heißt er, gespielt von Liam Neeson. Der hat sich in einer Pariser Hotelsuite eingenistet, weil er sich nämlich gerade erst von seiner Frau getrennt hat. Kim Basinger spielt diese Frau und jetzt mit einer ambitionierten jungen Journalistin, die natürlich auch irgendwann mal ein eigenes Buch rausbringen möchte, sich da in diesem Pariser Hotel vergnügt und natürlich ihr gegenüber den ganz großen Schriftsteller raushängen lässt und über seinen neuestes Werk schwadroniert, das er gerade plant.
Er soll von einem Mann handeln, der nur durch die Figuren, die er erschafft, Gefühle entwickeln kann.
Der Stoff müsste dir ja total liegen.
Dabei versucht er ständig, ein anderer zu sein.
Wer denn?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist das Problem.
Du solltest über mich schreiben. Tust du das?
Ich schreibe über das, was ich kenne.
Kennst du mich denn?
Und was ich nicht verstehe, ist dann meine Fantasie.
Eine ganze Menge Fantasie. Es geht also nicht um mich. Ja, wenn ich nicht bald eine Verwendung für dich finde, muss ich dich loswerden.
Das behauptest du schon seit fast 2 Jahren. Du tust es aber nicht.
Meinst du? Dann pass mal auf.
Gerade erst getrennt von der Ehefrau. Die Beziehung, wie wir gerade gehört haben, geht aber schon ein kleines bisschen länger. Und natürlich wird auch das zum Problem. Olivia Wilde spielt Anna, diese junge Journalistin, die sich von der Beziehung zu dem gestandenen Schriftsteller natürlich auch durchaus Karrieresprünge für sich selbst erhofft. Wir haben also diese Geschichte, die in Paris spielt. Wir haben diese Modedesigner-Geschichte, die in Rom spielt. Und wir haben diesen Elternstreit, diesen Sorgerechtsstreit, der in New York spielt. Drei Geschichten, die auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick wirklich so gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn nicht ausgerechnet Paul Haggis diese Geschichte geschrieben und inszeniert hätte. Paul Haggis, da wird es bei einigen von euch klingeln, L.A. Crash ist der wahrscheinlich berühmteste Film, den er je gemacht hat. Der Typ ist also wirklich ein Episodenfilm-Fachmann. Der kann das und er hat es auch hier wieder unter Beweis gestellt. Starbesetzt sehen wir diese drei Geschichten. Es geht immer mal von hier nach da und ich mag ja dieses Gefühl, wenn man im Kino sitzt und sich die ganze Zeit denkt, was soll das? Was? Das hat doch miteinander überhaupt nichts zu tun. Und dann streut er so ganz leicht den ein oder anderen Funken rein und man sitzt da und denkt, ach du Scheiße, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Sehr gut gemacht, vielleicht am Ende sogar, wenn man nörgeln möchte, dann vielleicht sogar so gut gemacht, dass er den Bogen, was die Verknüpfungspunkte der einzelnen Geschichten miteinander angeht, dass er den Bogen ein bisschen überspannt hier und da. Also Aber gut, das ist wirklich jetzt, das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Ansonsten kann ich euch auch Dritte Person für übermorgen als Filmstart im Kino sehr ans Herz legen. Blick auf die Uhr, Zeit Tschüss zu sagen für heute, für diesen Dienstag. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Sendung. Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wenn ihr mögt, seid dabei. Ich würde mich freuen. Für heute bedanke ich mich bei euch für die mir von euch entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Habe ich noch ein kleines bisschen Fieber vielleicht? Meine Erkältung ist vielleicht doch noch nicht ganz weg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Ich bin Tom Westerholt. Macht's gut, bis nächste Woche und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.